Wir machen da weiter, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben, beschäftigen uns mit dem Buch Maleachi. Streitgespräche mit Gott haben wir diese Predigtreihe genannt. Ein Streitgespräch zwischen Gott und seinem Volk Israel. Für alle, die heute dazukommen und die ersten Predigten der Reihe nicht mitbekommen haben, die sind auf unserer Webseite nachzuhören. Heute geht es um den Abschnitt Maleachi 2, Vers 17 bis 3, Vers 12. Um diesen Abschnitt zu verstehen, müssen wir die Situation kennen, in die Gott hier durch Maleachi hineinspricht. Und um die Situation einmal auf den Punkt zu bringen, könnte man sagen, das Volk Israel, sein Volk, ist unzufrieden. Warum sind sie unzufrieden? Weil es nicht so läuft, wie sie es sich erwartet haben. Also nur zur Erinnerung, Israel ist durch eine tiefe Krise gegangen, die Babylonier sind gekommen, haben sie grausam überfallen, haben ihre geliebte Stadt Jerusalem in Schutt und Asche gelegt, haben einen Teil der Bevölkerung verschleppt. Und vor 100 Jahren sind viele Menschen aus dem Exil wieder zurückgekehrt, weil sich die politische Situation verändert hat. Die Perser haben die Babylonier besiegt und dadurch gab es die Möglichkeit, die Chance für die Israeliten wieder zurückzukehren in ihre Heimat. Ihre Leidenszeit war vorbei. Endlich durften sie wieder nach Hause, in ihr geliebtes Land Juda, in ihre geliebte Stadt Jerusalem. Und die Älteren von uns, die wissen, was das bedeutet, die, die den Krieg erlebt haben, wie viele mussten in den Wirren des Krieges fliehen, wurden verschleppt. Und wie groß war dann die Freude, als man endlich wieder zurückkehren konnte, als der Krieg vorbei war, wenn man endlich in der Heimat war, wenn man endlich wieder Familie, Freunde wiedersehen durfte. Und genauso ging es auch dem Volk Israel. Voller Euphorie kehren sie zurück. Und für sie war diese Befreiung so etwas wie der Beginn einer neuen Heilszeit. Sie haben das mit dieser Messias-Hoffnung verknüpft. Bald würde der Messias kommen und er würde unter uns sein Reich aufrichten. Und dann würde es nach diesem babylonischen Trauma endlich wieder bergauf gehen. Das war ihre Hoffnung. Das war ihre Erwartung. Aber das goldene Zeitalter blieb aus. Kein Messias, keine Wirtschaftswunderjahre, kein Land, in dem Milch und Honig fließt. Mittlerweile sind 100 Jahre vergangen, immer noch kein Messias, immer noch fremdbestimmt von den Persern. Und was passiert, wenn ich Jahre und Jahrzehnte darauf warte, dass meine tiefsten Erwartungen sich erfüllen, aber sie erfüllen sich nicht? Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich hinterfrage meine Erwartungen und überwinde meine Enttäuschung und stelle mich der Wirklichkeit und lerne, meine Umstände anzunehmen und damit bestmöglich zu leben. Oder ich werde irgendwann chronisch unzufrieden. Gefangen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. An dem Ort, wo die Klagelieder in Dauerschleife laufen. Und jeder von uns ist mal unzufrieden. Das ist völlig normal. Es ist auch gut so. Wer nie unzufrieden ist, der hat ja auch keine Motivation, sich weiterzuentwickeln, Dinge anzugehen, Dinge im Leben zu verändern. Ein Leben ganz ohne Unzufriedenheit ist Stillstand. Aber wichtig ist nur, dass wir immer wieder neu lernen und es schaffen, unsere Unzufriedenheit zu überwinden und nicht in dieser Falle stecken zu bleiben. Das Problem ist, wenn Unzufriedenheit zu einem Dauerzustand wird, wenn sie sich in meinen Gedanken, in meiner Seele einnistet und wuchert, dann breitet sie sich immer weiter aus wie ein Geschwür. Und irgendwann ist all das Schöne in meinem Leben, all das Bunte, all das, wofür man normalerweise dankbar sein könnte, das erstickt unter meiner Unzufriedenheit. Und irgendwann sehe ich alles nur noch schwarz und dann ist das Glas immer nur halb leer. Und diese Unzufriedenheit macht irgendwann auf Dauer krank, sie vergiftet die Seele, sie greift meinen Körper an, sie belastet meine Beziehungen, weil niemand gerne mit einem Dauernörgler zusammen ist. Sie lähmt meinen Glauben.
plötzlich sehe ich Gott auch nur noch schwarz. Und genau das scheint hier in Israel passiert zu sein. Sie sind enttäuscht darüber, dass diese messianische Zeit, diese Heilszeit nicht anbricht, noch nicht angebrochen ist. Und ihre Unzufriedenheit darüber hat ihre Sicht vernebelt. Sie sehen gar nicht mehr, wie Gott sie liebt, was er alles für sie tut oder für sie getan hat. Und stattdessen sehen sie nur noch das, wo Gott sie alles enttäuscht, weil er nicht so handelt, wie sie es sich wünschen, wie sie es erwartet haben. Und genau das ist das Klima, in das Maleachi hier hineinspricht. Maleachi 2, Vers 17, da lesen wir, wie Gott sagt: Ihr ermüdet den Herrn mit euren Reden und ihr fragt, wodurch ermüden wir ihn? Dadurch, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn, an solchen Leuten hat er Gefallen. Oder, wo ist denn Gott, der Gericht hält? Und das ist ganz typisch für unzufriedene Menschen, sie brauchen einen Sündenbock. Irgendjemand ist schuld an ihrer Misere. Und sie selbst können natürlich nichts dafür, sie sind ja nur die Opfer ihrer Umstände. Schuld sind immer die anderen, die Umstände, die Eltern, der Ehepartner, der Chef, die Bundeskanzlerin zur Not. Und so ist es auch in diesem Fall. Wer ist schuld an Israels Misere? Das liegt doch klar auf der Hand, Leute. Da müsst ihr doch nicht lange überlegen. Natürlich ist Gott daran schuld. Sie selbst können nichts für ihre Umstände und dafür, wie es läuft. Und so beschuldigen sie Gott und fragen ihn: Was ist los mit dir, Gott? Wieso bist du so ungerecht zu uns? Wie kannst du uns so hintergehen? Oder bist du vielleicht alt und blind geworden? Das muss es sein. Er sieht uns nicht mehr. Er sieht unsere Umstände nicht mehr. Wie sonst ist zu erklären, dass es unseren Feinden so gut geht, aber wir, sein Volk, die lässt er im Stich? Oder liebst du vielleicht das Böse? Gib es zu, Gott, du liebst das Böse. Du hast dich so verändert, du liebst das Böse und es freut dich, uns reinzuwürgen. Und wir merken, dass in diesem Vers eigentlich bitterböser Sarkasmus steckt. So spricht die Seele, die von Unzufriedenheit vergiftet ist. Tatsachen werden verdreht. Und der Gott, der sie liebt und der es gut mit ihnen meint, wird zum Sündenbock erklärt. Und Gott sagt dann weiter: Ihr ermüdet mich mit eurem Geschwätz. Ja, nach dem Motto: Ihr strapaziert meine Geduld. Hört endlich auf, euch selbst diese Lügen einzureden. Das sind Fake News. Wie ein Mantra wiederholt ihr ständig: Gott ist schuld, und ihr glaubt euren eigenen Lügen. Maleachi 3, Vers 6 heißt es dann ein paar Verse weiter: Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Und ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein. Mit anderen Worten: Ihr selbst seid doch der größte Beweis dafür, dass ich immer noch derselbe bin. Wenn ich wirklich ungerecht wäre, dann hätte ich euch schon längst vom Erdboden ausradiert. Weil meine Geduld mit euch schon so oft am Limit war. Aber schaut euch an, ihr existiert immer noch. Ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein. Ihr selbst seid der beste Beweis dafür, dass ich euch nicht aufgegeben habe. Und im nächsten Vers heißt es dann: Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Gesetzen abgewichen und habt auf sie nicht geachtet. Das heißt, nicht ich habe mich von euch abgewendet, ihr habt euch von mir abgewendet. Und immer wieder habt ihr mich hintergangen, mich betrogen. Und trotz allem habe ich immer an dem Bund mit euch festgehalten. Ich habe euch nie aufgegeben und auch jetzt gebe ich euch nicht auf. Warum? Weil ich euch liebe. Weil ihr mein Volk seid. Weil ich euch dieses Versprechen gegeben habe, damals bei Mose, als ich den Bund geschlossen habe. Das ist die Grundbotschaft des Buches Maleachi. Gott redet Tacheles, er redet Klartext, aber er beginnt diese Rede mit den Worten, wenn wir zurückgehen in Vers 2: Ich liebe dich. das steht über seiner Kritik. Ich liebe dich. Aber für das Volk gilt offensichtlich eine andere Logik. Sie machen ihre Beziehung zu Gott von ihren Umständen abhängig. Und diese Logik funktioniert dann so, ich stelle die Spielregeln auf, also ich Mensch, ich formuliere meine Erwartungen und solange Gott mein Spiel mitspielt und meine Erwartungen erfüllt, dann ist er in meinem Leben herzlich willkommen. Dann integriere ich ihn gern in mein Lebenskonzept. Und natürlich bin ich auch bereit, ihm entgegenzukommen. Ich halte mich an seine Gebote, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst, zum Hauskreis, ich lese in der Bibel, ich bete, ich spende. Aber dafür muss Gott mir auch meine Wünsche erfüllen. Und es ist dann so ein Taktieren, es ist ein Geben und Nehmen. Und wehe, Gott enttäuscht mich, dann ist er ungerecht. Dann kann ich ihn nicht mehr gebrauchen. Und ich musste, als ich hier an die Beziehung zwischen Gott und Israel gedacht habe, und du hast es vorhin auch so schön gesagt, Joachim, da musste ich an meine eigenen Kinder denken. Solange ich die Wünsche meiner Kinder erfülle, bin ich ihr Held. Ich bin der beste Papa der Welt, reimt sich sogar. Aber wehe, ich sage einmal nein, dann könnt ihr euch das Geschrei zu Hause anhören. Dann bin ich unten durch, dann habe ich verloren. Aber wie oft gehe ich genauso mit Gott um? Und da brauche ich gar nicht auf andere zeigen, auch nicht auf das Volk Israel zu zeigen. Ich kenne dieses Muster bei mir selbst. Es gibt Zeiten, da möchte ich meinen Glauben am liebsten an den Nagel hängen, weil ich den Eindruck habe, dass Gott irgendwie nicht funktioniert, wie ich will. Und natürlich weiß ich, dass Gott kein Wunschautomat ist und trotzdem fühlt es sich ungerecht an, wenn das Leben nicht so läuft, wie ich es mir wünsche. Und dabei bete ich vielleicht so lange schon für eine Situation, dass sich Dinge verändern, aber irgendwie passiert nichts. Und ich frage mich, warum greift Gott nicht ein? Es ist doch kein Problem für ihn, Dinge zu ändern. Also ich kenne dieses Muster von mir selber. Und wie schnell gerät man dann in so eine Spirale von Zweifel, von Unzufriedenheit? Aber dass Gott auf der anderen Seite mich so unglaublich reich segnet, dass er mich im Leben schon vor ganz, ganz vielen schlimmen Dingen bewahrt hat, dass er mich jeden Tag versorgt und trägt, dass ich in einem der reichsten Länder lebe und zu den top reichsten Menschen der Welt gehöre. Aber statt auf Gott zu schauen und ihm für all das Gute zu danken, sehen wir oft nur das, was nicht in unserem Sinne läuft. Die Umstände, die nicht so sind, wie wir es uns wünschen. Und wenn die Unzufriedenheit meine Beziehung dann irgendwann zu Gott vergiftet hat, dann dauert es auch nicht lange, bis ich mich Schritt für Schritt von Gott abwende und ihm den Rücken kehre. Die Unzufriedenheit ist Gift, ist tödlich für unseren Glauben. Und genau das passiert hier in Israel. Und deshalb ruft Gott sie in den nächsten Versen: Kehrt um zu mir, dann kehre ich mich zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Doch ihr sagt, worin soll denn unsere Umkehr bestehen? Und Gott sagt, darf der Mensch Gott berauben? Denn ihr beraubt mich. Und doch ihr sagt, wobei berauben wir dich, Gott? Bei dem Zehnten und bei der Abgabe. Dem Fluch seid ihr verfallen, doch ihr beraubt mich weiter, ihr, das ganze Volk. Und nur zum Hintergrund, es war ein weit verbreitetes Prinzip, damals von seinen Einnahmen den zehnten Teil an den Staat oder für den Tempeldienst abzugeben. Und es war nicht nur in Israel so, das gab es auch in anderen Ländern, bei den Kanaanitern, Phöniziern, Arabern, bei vielen anderen Ländern kennt man das, dass man von den Einnahmen, die man generiert hat und so weiter, den Zehnten weggab für Staat, für Tempeldienst und so weiter. Und bei den Israeliten war das im Gesetz mit Mose festgelegt. Jeder musste 10% seiner Einnahmen zum Tempel bringen. Und dazu kamen dann noch verschiedene andere Abgaben, sogenannte Hebopfer. Und die Spenden, die zum Tempel gebracht wurden, waren für die Leviten bestimmt, für die Priester bestimmt, also diejenigen, die Gott im Tempel gedient haben. Der Tempel wiederum ist der Ort, wo Gott unter seinem Volk wohnt. Wir brauchen den Tempel heute nicht mehr durch Christus. Wir können Gott jederzeit und an jedem Ort begegnen. Aber im Alten Bund, wer im Alten Bund gelebt hat und wer Gott begegnen wollte, der ist zum Tempel gegangen. Das heißt, der Tempel steht für diese einzigartige Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und deshalb ist er für Israel auch so wichtig, so zentral, weil Gott im Tempel wohnt und weil er dort thront. Und deshalb war es auch so wichtig, dass jeder seinen Beitrag dazu gab, damit der Dienst im Tempel adäquat ausgeführt werden konnte. Die Leviten, die Priester, die waren freigestellt von dem Volk, um den Dienst im Tempel auszuführen. Und jetzt passiert Folgendes. Die Unzufriedenheit der Israeliten führt dazu, dass immer mehr Menschen aufgehört haben, ihren Zehnten zu geben. Das heißt, die Leviten und die Priester wurden nicht mehr versorgt. Sie mussten also sehen, wie sie sich selbst versorgen. Das wiederum führte zu Problemen im Tempeldienst, weil er nicht mehr adäquat ausgeführt werden konnte. Und deshalb wirft Gott ihnen hier vor, ihr beraubt mich. Ihr tut das absolut Unvorstellbare. Indem ihr mich beraubt, gefährdet und zerstört ihr das Heiligste, das ihr habt, nämlich unseren Bund, unsere Beziehung. Und es scheint den Leuten noch nicht mal bewusst zu sein. Sie fragen ihn, worin berauben wir dich? So kaputt war scheinbar die Beziehung damals. Aber die Ironie hier, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die Ironie ist, sie berauben damit nicht nur Gott, sie berauben damit vor allem sich selbst. Sie rauben sich selbst den Segen und den Heil, der in der Beziehung mit Gott liegt. Sie selbst halten ihn auf Abstand und dann werfen sie ihm vor, dass Gott sich von ihnen abgewendet hat und sie vernachlässigt. Es gab mal eine Zeit, da war ich noch klein, Schüler, da habe ich geglaubt, ich gehe für meine Eltern in die Schule. Wer kennt das? Weil sie das von mir gefordert haben. Und ich lerne für meine Eltern. Aber irgendwann habe ich verstanden, es geht dabei gar nicht um meine Eltern. Es geht um mich. Ich lerne für mich. Und meine Eltern waren nur so dahinterher, weil sie wollten, dass ich eine solide Ausbildung bekomme, damit ich irgendwann mit eigenen Füßen im Leben stehen kann. Und sie haben mich gepusht und haben mich immer wieder ermutigt, herausgefordert, weil sie mich lieben und weil sie wollten, dass ich irgendwann im Leben Erfolg habe und mein Leben leben kann. So sind fürsorgliche Eltern, das machen Eltern. Und ihr Lieben, genau so ist es in unserem Glauben. Die Wahrheit ist, Gott braucht mein Gebet und meine Anbetung gar nicht. Er braucht auch meine Spende und meinen Gottesdienstbesuch nicht. Sein Anliegen ist, dass es uns gut geht, weil er uns liebt. Wir sind es, die all das brauchen, weil wir Gott brauchen. Wir brauchen seine Fürsorge jeden Tag. Wir brauchen seine Vergebung durch Christus. Wir brauchen seine Nähe. Wir brauchen seinen Segen. Und deshalb ist es wichtig, alles zu tun, um ganz bei ihm zu sein. Aber wenn wir uns beleidigt von ihm abwenden, weil er nicht in unserem Sinne funktioniert, dann berauben wir nicht ihm letztlich, wir berauben uns selbst. Und es ist dann wie ein Teufelskreis. Unsere Erwartungen werden enttäuscht. Wir geben Gott die Schuld, deshalb wenden wir uns von Gott ab. Indem wir Gott verwerfen, rauben wir uns selbst das Wichtigste des Lebens, nämlich seinen Segen. Das ist das Problem. Und es zieht einen dann wie eine Spirale immer weiter abwärts. Und deshalb sagt Gott hier zu Israel, kehrt um, durchbrecht den zerstörerischen Teufelskreis, in dem ihr euch befindet. Und vor allem testet mich, fordert mich heraus, ob ich euch nicht doch segnen möchte. Und dann lesen wir in Vers 10, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du gerade in deinem Leben stehst, an welchen Stellen in deinem Leben du gerade unzufrieden bist. Vielleicht ist es irgendein privates Thema, eine private Not, vielleicht ist es bei der Arbeit, in der Familie, vielleicht nervt dich etwas in der Gemeinde, was vorkommt. Aber was es auch ist, und das sind diese beiden Gedanken, die ich dir zum Schluss aus dieser Lehre mitgeben möchte. Erstens, entlarve vor Gott deine Unzufriedenheit. Lass nicht zu, dass deine Unzufriedenheit zu einem Dauerzustand wird und dein Leben und deine Beziehung zu Gott vergiftet. Bringe deine Unzufriedenheit ans Kreuz. Lege sie vor Gott ab. Klage sie Gott. Bringe ihm deine Not. Und es ist völlig legitim. Und Gott sagt, rufe mich an in der Not. Nur bleib damit nicht alleine und lass nicht zu, dass sie wie ein Geschwür wuchert, sondern bring sie vor Gott. Und das Zweite, suche deine Zufriedenheit vor allem in Gott. Das Leben wird uns immer wieder enttäuschen. Und es wird immer Umstände geben, die nicht so sind, wie wir es uns wünschen. Aber es gibt einen, der uns nie enttäuscht und der immer zu uns hält. Das steht fest und das ist Gott. Und deshalb nimm diesen Gedanken mit, suche deine Zufriedenheit vor allem in ihn. Strecke dich nach ihm aus, suche seine Nähe, lebe aus seiner Fülle, aus seiner Lebensfreude. Und es gibt vor allem eines, was uns zufrieden macht, nämlich Dankbarkeit. Mach es zu einer täglichen Tugend, Gott ganz bewusst zu danken, auch wenn es dir gerade nicht danach ist. Aber Dankbarkeit ist der Schlüssel, weil die Dankbarkeit unseren Blick wegzieht von der Unzufriedenheit, von den Umständen hin zu Gott. Das wünsche ich dir. Ich schließe mit einem ganz bekannten Gebet, das alles ganz gut zusammenfasst. Herr, schenke mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Schenke mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Schenke mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen.